Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Unser Gast schlürft schon genüsslich den Tee. Ich hoffe, es schmeckt.
Sehr lecker.
Und sage guten Morgen, Gesa Schön.
Hallo, guten Tag zusammen.
Sie gelten als einer der besten Parfümeure weltweit. Welchen Duft hatten Sie denn heute Morgen schon in der Nase?
Also das mit dem besten Parfümeure weltweit, das stellen wir jetzt mal hinten an, weil das ist ja immer nur das, was die anderen draus machen. Das kann man schlecht bemessen, würde ich sagen.
Ja, wie misst sich das eigentlich? Habe ich mich auch gefragt.
Also das misst sich sicherlich ein Stück weit in dem, welche Parfümöle man macht, die eben in den Markt kommen. Daran kann man das bemessen. Klar, es gibt berühmte Düfte und auch berühmte Parfümeure, aber
gibt es denn den Olymp der Parfümeure? Gibt es da so eine Hitliste?
Das hat noch keiner erstellt, aber das könnte man sicherlich machen, ja. Also man könnte sicherlich ohne Probleme eine Top-10-Liste zusammenstellen. Aber es gibt eh nur ein paar hundert Parfümeure weltweit, die dafür verantwortlich sind, dass alles riecht. Dann würde ich mich nicht jetzt so aufschwingen, das beurteilen zu wollen.
Aber so auf der Top-10-Liste, wo würden Sie sich dann gerne selber hinsetzen?
Also sagen wir mal, von den 400, glaube ich, die es aktiv gibt zurzeit weltweit, da würde ich mich schon auf jeden Fall in die Top 100 stellen. Aber wo ich dann da rangiere, das würde ich mir niemals anmaßen, irgendwie beurteilen zu wollen.
Aber es gibt sicherlich auch Auszeichnungen für Parfümeure.
Nee. Nicht wirklich. Also ja, da gibt es jedes Jahr dann so mehrere, es gibt schon so Festivals sozusagen, wo dann Parfüms vorgestellt werden, aber da kommt es immer darauf an, wie viel jede Parfumbrand dazugegeben hat, dass das Festival stattfinden kann. Je nachdem,
die Lobby der Parfümeure
genau,
steckt
also das,
dahinter.
Da gibt es keine Objektivität bei sowas.
Dann nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Welcher Duft steckt dir denn heute schon in der Nase?
Blenheim Bouquet war heute Morgen in meiner Dusche im Hotel. Das ist so ein Eau Sauvage-Typ. Das gab's im Shampoo. Dann habe ich mich selber noch eines Deodorant-Sticks bedient. Armani Opurom, der Klassiker, den es jetzt auch nicht mehr gibt, komischerweise. Die haben den Deo gestrichen, obwohl es den immer gab. Aber jetzt gibt's ihn nicht mehr. Und das war's.
Stuttgarter Feinstaub in der Nase gehabt?
Habe ich auch dran gedacht, witzigerweise, aber die Fahrt vom Hotel zur SWR-Station war so kurz, dass ich das kaum bemerkt habe, wo ich lang gefahren bin, ehrlich gesagt.
Hat die Nase irgendwann auch mal Feierabend?
Ja, also die Nase hat eigentlich, wenn ich zu Hause bin, hauptsächlich immer Feierabend. Es sei denn, ich bin natürlich im Labor, da stinkt's. Da mische ich dann gehe ich auch schnell wieder raus und rieche dann draußen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich ständig irgendwie mit meiner Nase wie so ein Hund irgendwie in der Wohnung rumschnüppe oder auch draußen. Das so ist es nicht.
Aber achten Sie auf Ihre Nase?
Im Sinne von?
Im Sinne von, dass Sie selber vielleicht keinen Duft auflegen, um Ihre Nase reinzuhalten?
Ja, total. Na klar, also ich trage tagsüber nie einen Duft. Also der Deo ist, weiter geht's nicht als der Deo. Und das ist auch gut, weil ich brauche ja meine Nase schon, um irgendwie, ich arbeite dann ja schon ständig an irgendwelchen Düften und um Nuancen zu entdecken und bestimmen zu können, muss es schon neutral riechen bei mir, sonst geht das nicht.
Gibt es so eine Nuance, die Sie kürzlich entdeckt haben, die Ihnen bis dato fremd war?
Eine Nuance in einem Duft? Das passiert wahrscheinlich ständig, weil, also von Beginn an der Ausbildung schon, macht man ja immer wieder Versuche. Man guckt, wie viel eines Stoffes mit wie viel eines anderen Stoffes sozusagen zusammengeht und ob sie zueinander harmonieren. Dazu muss man noch sehen, es gibt ja einen Kopf, ein Herz und eine Basisnote, um das mal so physikalisch so ein bisschen voneinander zu trennen. Dort spielen ja auch zu bestimmten Zeitabläufen eines Duftes unterschiedliche Stoffe eine Rolle, die idealerweise miteinander harmonieren sollen oder auch manchmal unharmonisch. Geht auch, wenn es gefragt ist. Aber das sind so die Sachen, wo ich also ständig immer wieder entdecke, wie bestimmte Stoffe zu anderen stehen und was sie mit anderen machen. Und das ist jeden Tag immer wieder spannend zu gucken.
Und angeblich gibt es 2000 unterschiedliche Duftstoffe wie ein Geruchsalphabet. Sie haben einen Duft kreiert, über den heißt es, damit hätten sie die Duftwelt revolutioniert. Molekül 01 oder 01.
Zero One. Ja.
Haben Sie vor 12 Jahren dazu das Duftlabel gegründet, Eccentric Molecules. Was war denn das Erste, was Sie gemacht hatten, als Sie dann die eigene Firma hatten?
Das kann man so gar nicht so sagen, weil das ist so einfach so passiert. Wir haben irgendwie in einer Garage die ersten Flaschen abgefüllt. Und das war nicht so, dass wir das Gefühl hatten, wow, sind wir cool, jetzt geht's los. Oder das war irgendwie so, wir wollten das einfach machen oder ich wollte das machen. Dann haben wir es gemacht und dann hatten wir ein paar Flaschen und dann war es schon spät am Abend und dann bin ich einfach nach Hause gegangen. Das war so, am nächsten Tag ging es dann weiter. Das war nicht so, wie man irgendwie ein Buch schreibt und dann setzt man sein Zeichen drunter und es ist fertig. So war es nicht.
Aber war das, Sie waren in der Welt vorher unterwegs, war das ein Prozess, dass Sie gesagt haben, ich habe die Nase voll jetzt von der großen Industrie, ich will was Eigenes?
Ja, also das war auf jeden Fall Grund, warum ich rausgegangen bin aus der Industrie. Ich habe ja 12 Jahre lang für Hameln und Reimer gearbeitet in Holzminden. Die heißen heute Simrise. Das war auch toll. Also das war auch eine schöne Zeit. Ich bin wahnsinnig viel gereist für die. Ich habe an verschiedenen Ländern für die arbeiten können. Das war alles toll. Aber parfümistisch und auch was wir damals im Management hatten, das war eine Katastrophe. Das war einfach selbst damals für mich schon zu sehen, das geht nicht sehr weit. Und dann habe ich gedacht, das versuche ich mal besser alleine. Und das habe ich dann einfach gemacht. Dann bin ich gegangen. Ich habe gekündigt und bin zurück nach London gegangen damals.
Und jetzt heißt es, Sie sind sehr erfolgreich im Nischenbereich. Was macht diese Nische denn so besonders aus? Sie machen keine Werbung für das Produkt beispielsweise.
Nee, das machen wir nicht. Die Nische macht vor allem aus, oder idealerweise macht in der Nische Folgendes was aus, nämlich Originalität. Das, was die großen Brands mittlerweile eben nicht mehr haben, weil sie nur noch langweilige Düfte lancieren, weil sie irgendwie schnell einen Cash machen wollen, das gibt's in der Nische nicht. Gibt's auch, aber wie gesagt, idealerweise ist die Nische so, dass eigene Brands mit eigenen Ideen, mit eigenen Konzepten hoffentlich tolle Düfte zeigen. Das ist die Nische.
Das Besondere bei Ihren Düften, dass es synthetische Düfte sind. Jetzt denkt man eigentlich, ja, ist doch toll, wenn ein Duft ganz besonders viel Natur drin hat. Ich habe zum Beispiel einen Duft, da ist eine Tonkabohne drin, denke ich, super, da gucke ich immer nach. Oder ein Süßgras, was in Asien gewonnen wurde. Solche Dinge denkt man, da schmiere ich mir lieber Natur dran, als irgendwelche synthetischen Stoffe.
Das denkt man so, genau. Und das ist auch nicht immer toll, weil wenn man sich das mal genauer anschaut, die Syntheseprodukte, die wir einsetzen in Parfums, sind teilweise viel sicherer als die Natur.
Inwiefern?
Weil die Natur, also ein ätherisches Öl besteht ja auch schon aus ganz vielen verschiedenen Molekülen und Komponenten. Das ist ja nicht einfach ein Tropfen Bergamottöl, das ist nicht pur, sondern das besteht aus Dutzenden von Inhaltsstoffen, wieder so ein Bergamottöl. Und jedes andere ätherische Öl hat auch wiederum Dutzende Inhaltsstoffe und da sind manche dabei, die sind karzinogen. Das heißt? Ist karzinogen, nicht gut. Also nicht sofort tot, aber zumindest, wenn man es jetzt jeden Tag trinken würde, würde wahrscheinlich im Körper was passieren. Also
und dennoch, ätherische Öle sind bei Ihnen ja auch drin.
Ja, ja, klar.
Sprich,
also,
das Karzinogene ist bei Ihnen auch drin.
Ja, aber es gibt ja deswegen auch, es gibt ja Restriktionen, die sagen mir genau, wie viel ich von einem Produkt einsetzen darf bei einer bestimmten Dosierung, wenn ich es auf die Haut tue. Und deswegen sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn in Ihrem Duft drin steht Tonka, heißt das nicht unbedingt, dass Tonka drin ist, sondern es kann auch sein, dass da Kumarin drin ist. Das ist nämlich der Inhaltsstoff oder der Hauptinhaltsstoff der Tonka-Bohne. Auch ein sehr beliebte Zutat in Deutschland. Tonka kommt total gut an. Deswegen, man kann jetzt nicht sagen, Natur toll und Chemie tot. So ist es nicht.
Habe ich als Kunde denn überhaupt eine Chance, dann wirklich rauszukriegen? Also ich habe das jetzt gestern mal versucht zu recherchieren, was da bei mir drin ist. Da steht dann eben, ja, aus Asien kommt das Süßgras, Vetiver, und dann kommt die Tonkabohne irgendwie sonst woher. Wie glaubhaft ist das bei einem Parfum?
So. Das, also,
habe ich als Kunde keine Chance?
Nee, nicht wirklich. Also zumal man kann ja auch sagen, dass in dem Duft ist Iris drin. Iris ist eine der teuersten Zutaten, die es gibt. Aber ich weiß ja gar nicht, wie viel Iris da drin ist. Da kann ja nur ganz wenig drin sein. Trotzdem ist es drin. Ja, also ich kann ja auch nur einen Krümel Trüffel ans Essen machen, den ich nicht schmecke. Aber ich kann sagen, das ist Nudeln mit Trüffeln.
Immer eine Sache der Verkaufe.
Genau. So.
Stinkhöhle nennt Gesa Schön sein Labor. Einer der erfolgreichsten Parfümeure weltweit. Wonach riecht es denn gerade in Ihrer Stinkhöhle?
Das riecht eigentlich immer gleich, weil das ist ein Konglomerat von, man muss sich vorstellen, da stehen mehrere hundert Flaschen und dann auch noch Lösungen und Öle, die da so rumstehen. Also wahrscheinlich ein paar tausend Flaschen, die alle irgendwo einen Nanometer großen Parfümölrest am Glashals haben. Und wenn eben das in so einem sehr kleinen Raum steht, dann vermischt sich das. Das ist ein Mischgeruch von allem, was ich habe. Das riecht nicht besonders toll. Also da könnte man jetzt keinen Duft draus machen. Aber deswegen rieche ich in der Wohnung. Ich mische da nur. Da steht meine Waage und die Rohstoffe.
Wenn da einer reinspazieren würde, überall mal dran riechen würde, wird sie das wütend machen?
Ja. Na klar, das ist auch noch nicht passiert. Eine Journalistin hat mir mal mein gesamtes Tablett mit meinen Erlenmeyer-Gläsern runtergeschmissen. Das fand ich auch ziemlich dämlich, aber nee, sonst ist da noch nichts passiert.
Muss man ein geduldiger Mensch sein, wenn man Parfümeur ist?
Ja, wenn man das Ziel hat, einen technisch und ästhetisch gut durchgearbeiteten, idealerweise neuen Duft zu machen, dann muss man Geduld beweisen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert.
Wie lange hat es gedauert, Eccentric 01 herzustellen, der Duft, mit dem Sie dann selbst durchgestartet sind?
Also Eccentric 01, der Duft in der ersten Serie, da habe ich mir tatsächlich mehrere Jahre Zeit genommen. Das fing mit einer Idee an, da war ich noch in Paris. Dann war ich in London jahrelang, habe dann da wahrscheinlich das meiste dran gemacht. Aber zu Ende gemacht habe ich es in Berlin. Und das, wenn man sich die Rezeptur anguckt, würde jetzt ein anderer Parfümeur sagen, du hast sie nicht alle, dass du dafür so lange gebraucht hast. Aber ich habe das minutiös auseinandergenommen und wirklich jeden Hauch gegen den nächsten abgewogen. Und ich finde, wenn das jemand auf der Haut trägt, das riecht man und das riecht sehr gut.
Hatten Sie diesen fertigen Duft denn vorher schon in der Nase, wie es riechen sollte?
Ja, ich wusste ungefähr, wo ich hin wollte. Das Ganze ist aber auch sehr reduziert. Also die Rezeptur ist sehr kurz. Ich glaube, der hat nur 20 Komponenten. Das ist echt wenig. Naja gut, und Molecule 01 hat ja nur eine. Da hat es also dann auch keine Zeit gedauert, den zu machen. Der war schon da.
Wie würden Sie diesen Duft beschreiben?
Molecule 01. Also Iso eSuper ist ein klassischer Holzriechstoff. Kommt von Anfang der 70er Jahre, von der IFF. Die haben den entdeckt. Ist, wenn man weitergehen würde, Richtung Zedernholz. Ist sehr samtig, sehr weich. Hat eine Wahnsinnsstrahlung. Riecht mega sexy. Hat eigentlich so gut wie alles, was man von einem synthetischen Riechstoff erwarten kann.
Steckt dann doch wieder der Verkäufer auch in Ihnen?
Nee, Verkäufer eigentlich nicht.
Wenn Sie gerade ISO sagen.
ISO ist super, ja.
Genau, das ist, glaube ich, die Abkürzung für eine irre lange Bezeichnung. Genau. Haben Sie die komplett im Kopf?
Nee,
wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, die heißt irgendwie so Methyl, Naphthalene, mit so ganz vielen Zahlen. Das passt gar nicht auf den Tisch, so lange ist das. Deswegen ISO super macht mehr Sinn.
Wie gut waren Sie im Chemieunterricht?
Chemie in der Schule früher habe ich, glaube ich, nach der 11. dann auch abgegeben. Ich mochte das schon. Ich fand das schon eine der besseren Naturwissenschaften. Physik war nicht so mein Ding. Bio hatte ich Leistungskurs, das war okay. Aber man braucht, um ein guter Parfümeur zu werden, keine Chemie. Das brauchst nicht.
Was ist die wichtigste Eigenschaft, wenn man Sie jetzt da in Ihrer Stinkhöhle sitzen sieht und es braucht unglaublich viel Zeit? Was braucht es noch?
Also man muss schon ein gutes Gedächtnis haben für die ganzen Rohstoffe, die man im Laufe der Ausbildung mal kennengelernt hat. Weil also die, mit denen man jeden Tag für jeden Duft immer wieder arbeitet, die hat man sowieso in der Nase. Da weiß man genau, wie die funktionieren. Aber es gibt ja tausende von Produkten und da gibt es Momente, wo man auch mal Rohstoffe vergisst, die dann wiederum vielleicht 10 Jahre später einen tollen Effekt machen mit anderen Stoffen zusammen. So.
Das Geruchsalphabet soll 2000 Riechstoffe umfassen. Hätten Sie das Alphabet komplett drauf?
Das Geruchsalphabet, das habe ich noch nie gehört.
Ja, das kann man, wenn man recherchiert, kann man lesen, es gibt 2000 Riechstoffe und das ist ein Geruchsalphabet.
Ach so, naja, es gibt sogar zehntausende Riechstoffe, also noch mehr. Aber Attribute, um jetzt jeden Geruch zu beschreiben, da müsste man das immer wieder aus verschiedenen Worten zusammensetzen, um sich dann einem Geruch zu nähern. Also es gibt die Geruchskategorie grün, aber dann gibt es also bestimmt grün frisch, grün fruchtig, grün herbal, grün krautig, weiß der Geier, da gibt es wahrscheinlich dann tausende Kombinationen. So hangelt man sich dann näher daran.
Wie wird man denn Parfümeur? Unser Leute-Gast kann das beantworten. Gesa Schön, haben Sie als Kind denn eigentlich schon die Parfums Ihrer Eltern auseinandergenommen?
Ich habe die gerochen, das war immer ein großer Spaß. Wenn sie mal da was stehen hatten im Bad, habe ich immer die Deckel abgeschraubt und habe dran gerochen. Das ist wirklich fotografisch abgespeichert, sowohl die Flaschen wie auch der Geruch. Ja klar, ich habe immer schon Spaß gehabt zu riechen. Das war, glaube ich, sehr offensichtlich. Meine Eltern haben mir da auch so ein paar Anekdoten erzählt. Also das war schon da, aber ich glaube, der Haupteinfluss kam durch meine Eltern generell, die einfach sehr an Kunst interessiert waren. Und wir haben also auf den Reisen, die wir früher gemacht haben, immer irgendwie, es ging immer darum, in irgendwelche Galerien oder ein Museum oder so. Das heißt, ich habe meine Ferien früher mit meinen Eltern im Auto durch Europa fahrend in Galerien und Museen verbracht.
Also sehr sinnliche Erlebnisse dann eben auch.
Ja, das war damals nicht immer das Beste, was ich mir hätte vorstellen können. Aber im Nachhinein war das eine gute Lehre. Ich habe da viel, glaube ich, mitgenommen, ohne es vielleicht auch immer bewusst irgendwie aufzunehmen. Aber ich habe schon echt viel Kunst gesehen in meinem Leben. Dazu komme ich aus Kassel, Documenta und all sowas. Das war, glaube ich, insgesamt eine große Lehre, zu wissen, dass man sich über verschiedenste Medien ausdrücken kann. Und dass, wenn man versucht, das dann auch anders zu machen, dass das dann was besonders Spannendes passieren kann. So.
Was ist denn die erste Dufterinnerung?
Meine erste Dufterinnerung, das wird sicherlich ein Duft gewesen sein, den meine Mutter getragen hat. Damals gab es so eine gefrostete grüne Flasche, die hieß Eau Jeune. Das war so ein, ich schätze mal, das gab es nicht in der Apotheke, sondern in der Drogerie. Das war jetzt also kein sehr hochwertiges, parfümistisches Produkt, aber das roch sehr gut. Das war ein ganz frischer Duft. Und mein Vater hat immer schon, wie wahrscheinlich so viele Väter in Deutschland, Tabak Original mal eine Zeit lang gehabt. Dann hat er auch Draca Noir einmal gehabt und dann auch Azaro, die erste Herrennote von denen. Das sind so die Düfte meines Vaters gewesen.
Und dann sind sie irgendwann hin zu ihren Eltern und haben gesagt, so, ich werde jetzt Parfümeur?
Nee, ich habe also mit 13 angefangen, Proben zu sammeln. Die Sammlung hat sich dann relativ schnell vergrößert. Da hatte ich dann also über 100 verschiedene Herrennoten. Das hat mir einfach Spaß gemacht, die zu riechen. Also Interesse war schon sehr früh da und ich wollte auch unbedingt was damit machen. Und dann habe ich mich auch tatsächlich mit 16 das erste Mal bei Hamann und Reimer in Holzminden vorgestellt, beziehungsweise was heißt vorgestellt, ich habe mich in den Zug gesetzt, bin da hingefahren und stand da bei denen vor der Tür und habe gesagt, kann ich mal mit jemandem reden? Also das war sehr naiv, aber so habe ich das dann beibehalten. Ich habe die einfach echt gelöchert und genervt.
Hast du ein Praktikum da gemacht? Oder?
Naja, also bevor ich dann die Ausbildung angefangen habe, habe ich 1,5 Jahre Praktikum gemacht. Das haben sie mir sozusagen gegeben, dass ich so diese Firma kennenlernen konnte und mal die verschiedenen Abteilungen irgendwie durchlaufen konnte. Das war auch super. Da bin ich dann ein bisschen unangenehm aufgefallen die erste Zeit, weil ich hatte Abitur und habe Zivildienst gemacht und war ein bisschen, also die Idee, dass man bei so einer Firma irgendwie so an so Regeln halten musste, das existierte bei mir damals nicht. Da bin ich ziemlich angeeckt, aber dann haben sie mich auf den Topf gesetzt und danach ging es besser.
Was war so das Faszinierende, wo Sie gemerkt haben, ja, das ist genau mein Ding?
Na, Parfümerie ist schon ein sehr mystischer Ort, den man erstmal sehr gut kennenlernen muss, um sich ein bisschen besser auszukennen. Also zum einen gibt es wahnsinnig viele Stoffe, die man einfach erstmal riechen muss. Das ist spannend. Dann gibt es ja auch viele Parfums, die eben schon die im Markt sind, die Klassiker geworden sind, die auch toll sind und wo originelle Ideen drin stecken. Die guckt man sich dann ja auch an. Ne? Also du baust ja auch nicht ein Auto und weißt nicht, wie andere Autos gebaut wurden. Ne? Also das basiert immer auf so einem gewissen Vorwissen. Und da gab es also genug Baustellen, die man von verschiedenen Seiten aus angreifen konnte.
Viele erinnern wahrscheinlich Patrick Süskind, Das Parfum und ja. Grenouille, der auf der Suche nach dem perfekten Duft dann auch noch mordet. Ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie bereit wären zu morden für den perfekten Duft. Aber gibt es so etwas Extremes, was Sie gemacht haben, um auch einen Riechstoff zu bekommen? Haben Sie mal so einen Duft gejagt?
Nee, das würde keinen Sinn machen, weil Duftstoffe müssen ja immer auch in einer Menge vorhanden sein, die groß genug ist, damit wenn einer nachher sagt, ich brauche von deinem Zeug 2 Tonnen, dann kann ich nicht anfangen, hinter der Garage meine Wiese zu mähen. Das funktioniert nicht. Das muss also industriell sein. Übrigens, Patrick Süskind auch war, bevor er sein Buch geschrieben hat, in Holzminden und hat sich 2 Wochen bei Hamann und Reimer eingenistet und hat die auch mit Fragen
bekommen.
Gelöchert. Genau.
Ja.
Und dann hat er sein Buch geschrieben. Also viel Fleiß, viel Schweiß erstmal, bevor man irgendwie an die ästhetischen Feinheiten rankommt.
Und dann riecht doch tatsächlich jeder Duft an jedem wiederum anders. Gesa Schön hat sich irgendwann selbstständig gemacht, hat ein eigenes Label für Parfum und kommt aus Kassel. Und wir haben gerade gesprochen über die Documenta in Kassel, haben gesagt, Mensch, das müssen wir auf dem Sender jetzt auch gerade nochmal machen. Denn es gibt natürlich viele, die sagen, was Adam Cimcik da gemacht hat, war nicht in Ordnung. Wie sehen Sie das?
Ja, das kann ich leider nur so unterschreiben. Ich halte den Typen für einigermaßen wahnsinnig mit seinem Konzept. Der hat viel gemacht, was ich unter Aktionismus verbuchen würde. Er ist relativ respektlos, auch als Typ. Ich kenne eine ganz üble Geschichte, die will ich hier gar nicht ausführen, aber der findet sich selber, glaube ich, schon ziemlich geil. Aber das, was er gemacht hat, ist alles andere als das.
Aber braucht eine Kunstwelt nicht gerade auch sowas? Sie werden als Revolutionär in der Parfumwelt bezeichnet. Braucht eine Kunst nicht auch so etwas, was aufrüttelt?
Ja, wenn es gut gemacht ist, immer. Und auch immer wieder und auch sofort. Aber der hat ja verschiedenste Sachen gemacht, die macht man definitiv nicht. Also der hat erstmal...
Er hat den Etat überzogen, also der Documenta droht die Insolvenz, das wird gerade diskutiert. Ja,
da haben sie dann 7 Millionen dazugeschustert und dann ging es wieder. Das ist aber in der Vergangenheit angeblich auch schon ein paar Mal passiert. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass jemand irgendwie, der was mit der Kunstwelt zu tun hat, irgendwie mit Geld nicht klarkommt. Das ist halt manchmal so wahrscheinlich. Aber die Ausstellung in Athen stattfinden zu lassen, was reiner Aktionismus ist. Zufällig hat er eine griechische Freundin, die dann auch noch später mit einem Werk im Fridericianum auftaucht. Das geht nicht.
Das ist Vetternwirtschaft.
Das ist Vetternwirtschaft. Das muss man auch nicht erklären. Das versteht ein dreijähriges Kind, dass man sowas nicht macht.
Wurde aber so nicht thematisiert. Wo haben Sie das her?
Ja, das weiß ich halt. Ich meine, die Kunstarbeit, die hängt da, die kann man sich angucken. Dass der eine griechische Freundin hat, ist auch kein Geheimnis. Der Typ ist... Der ist schon ziemlich irre, glaube ich.
Das macht sie richtig wütend, ne?
Das macht mich wütend, ja. Wenn ich den jetzt auf der Straße treffen würde, ich würde den anhalten und den zur Rede stellen. Weil die Documenta ist eine Institution. Ich finde, ein Kurator sollte auch immer ein spannendes Konzept mitbringen. Aber das, was der gemacht hat in Gänze, ist extrem peinlich. Also ich erinnere mich an eine Arbeit in der Orangerie unten. Wenn man da reinkommt, da ist ein Videoscreen, einfach ein Fernseher. Da singen drei Mönche. Singen. Und das ist alles, was da gezeigt wird. Und ich verbitte es mir, dass mir jemand versucht aufzudrängen, zu meinen, dass das Kunst ist. Da singen drei Mönche, das war's. Das ist nicht Kunst, das ist Gesang. Und dagegen habe ich was.
Aber auch das kann man natürlich in der Kunstwelt diskutieren. Da gibt es so viel, wo die einen sagen ja und nein. Ist das nicht ähnlich wie ein Duft, wo der eine sagt, das riecht super und der andere sagt, nee, stinkt zum Himmel?
Absolut, das ist relativ subjektiv. Ich habe auch nichts dagegen, wenn die Kunst sich in mannigfaltiger Form präsentiert. Aber wir müssen festhalten, dass eben viel, also die Idee war ja irgendwie, der Welt unbedingt zeigen zu müssen, dass die Kunst, dass jeder Künstler der Welt zeigen darf, wie problematisch es der Welt gerade geht. Es ist wahnsinnig viel Politik reingeflossen, Immigration, also alle Sachen, die irgendwie gerade schräg hängen in der Welt. Das finde ich auch nicht schlecht, aber nicht nur. Kunst hat nicht nur die Aufgabe, politisch sein zu müssen, sondern auch die Aufgabe, ästhetisch zu sein zu müssen. Oder auch Kunst darf auch mal sich einfach nur erschließen, emotional. Man guckt etwas an und das macht was mit einem. Und da hat der Cimcik einfach gespart. Und deswegen ist es für mich die schlechteste Documenta, die ich kenne.
Und auch Düfte sind sehr emotional. Und Sie haben, glaube ich, mal quasi auch ein Kunstprojekt gemacht wie Riecht Dunkelheit. Auch die hat Gesa Schön als Duft übersetzt. Was war das für ein Projekt?
Das war eine lustige Geschichte. Die Fondation Bayerler in Rien bei Basel hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Duft zu machen zu einem Künstler, zu einer Ausstellung, Odilon Redon. Und der hatte so zwei Phasen. Der hatte eine deutlich hellere und eine dunklere Phase. Und dann habe ich mich für die dunklere Geschichte entschieden. Und wenn man sich so seine Bilder anguckt, das ist schon dann düster und auch irgendwie auch ironisch und so sehr, sehr eigen. Und dann bin ich da einfach hingefahren und dachte so, ich zeige den Leuten einfach, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich quasi, also in Berlin, an diesem Duft gearbeitet und habe den dann abgeschlossen und habe dann alle Rohstoffe mitgenommen und habe den also den 300 Leuten da in dem Museum immer dann die Streifen verteilen lassen, sodass jeder genau sehen konnte, warum ich das da reingetan habe, um diesen dunklen Geruch zu machen.
Was ist das für ein Moment, wenn man sich dann der Situation stellt und diesen Duft präsentiert? Weil die könnten ja auch sagen so, nee, also Herr Schön, so haben wir uns das wirklich nicht vorgestellt.
Könnte sein, klar. Finde ich auch gut, wenn das jemand sagen würde, einfach weil es dann wahrscheinlich sehr ehrlich wäre. Aber ich dachte einfach, dadurch kann ich denen nahe bringen, wie das bei mir tickt, was ich mit Dunkelheit assoziiere, warum ich dann auch bestimmte Rohstoffe eben nehme. Ich habe dann den wirklich jeden Rohstoff immer erklärt. Da gibt es ein lustiges Video im Internet, kann man sich anschauen. Sowas habe ich auch noch nie vorher gemacht und auch nie wieder später.
Was ist denn drin? Also ich denke, bei Dunkelheit denke ich, modrig, irgendwie ein alter Keller, da riecht's nach einem alten Waschlappen oder was auch immer. Also nicht besonders angenehme Düfte.
Ja, so ist es. Also Keller ist schon mal gut. Da sind so Sachen drin wie Isobutylchinolid. Das riecht ganz bitter. Nimmt man für Ledernoten. Dann ist da drin Styraxöl Pyrogené, also verbranntes Styraxöl. Das hat auch eine sehr dunkle, verbrannte Note. Dann gibt es Kadeöl. Das riecht schon mal per se wie Lagerfeuer. Aber wenn es aus ist. Und es gibt also genug andere Komponenten, die alle dunkel genug sind, um eben dann tatsächlich diesen Gesamtdunkeleindruck zu erwecken.
Wofür gibt es denn diese ganzen Öle, die ja eigentlich eher stinken und muffig sind? Werden die auch ins Parfum gemixt?
Ja, absolut. Also klar, die ich gerade beschrieben habe, die kommen wahrscheinlich eher bei Herrennoten zum Tragen. Aber man muss die Sachen in Verdünnung einsetzen. Wenn man da also eine 1 oder eine 10%ige Lösung von macht, dann hat das schon mal nicht mehr die Kraft und gibt aber eben dann ganz schöne Effekte. Also gerade für Herrennoten, für Ledernoten, wenn man Styrax Pyrogené, selbst wenn man das 1%ig schon einsetzt, gibt das einfach einen geilen Effekt.
Wobei, so viel trennt man ja gar nicht mehr zwischen Herren- und Damendüften. Also Unisex ist eigentlich das, was die vergangenen Jahre Trend geworden ist, oder?
Ja, es gibt auf jeden Fall, also gerade in einem Nischenmarkt gibt es eigentlich kaum Pour Homme, Pour Femme. Das findet eigentlich nicht statt. Das ist auch gut so, weil, come on, ich meine, wenn ich einen Duft mag, dann muss ich doch nicht wissen dazu, ob das eigentlich für eine Frau ist oder für einen Typen. Wenn ich den Duft geil finde und Bock habe, den zu tragen, dann sollte ich das tun können, ohne dass mir das jemand irgendwie restriktiv auferlegt. So.
Und jetzt haben Sie Ihren Duft kreiert und dann legen den zwei Leute an und es riecht bei jedem komplett unterschiedlich. Mhm. Wie geht's einem da als, ich sag mal, Künstler, der den Duft erschaffen hat?
Finde ich super. Das, jeder hat ja nun seine eigene Chemie, die er eben ausatmet. Also alles, was wir uns reintun, kommt in der Regel auch wieder raus. Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Demnach haben wir alle eine unterschiedliche Chemie.
Rechnen Sie die Chemie mit rein, wenn Sie einen Duft kreieren?
Nee. Also ich würde das jetzt im Extremfalle vielleicht machen, wenn jemand sagt, pass auf, wir müssen hier einen Duft machen für den arabischen Raum. Und dunklerer Hauttyp, heiß, 50 Grad, der Duft muss aber abends immer noch zu riechen sein oder so. Das sind Informationen, die sind dann wichtig. Aber genauso auch, wenn jemand, oder wenn es um Land geht, sagen wir mal vielleicht nordeuropäisch, wenn ich weiß, das ist für den Markt, dann gucke ich da auch ein bisschen hin, weil die haben alle helle Haut und das ist schon sehr speziell und da ist es eher kühl. So, das fließt dann damit ein.
Auch Lou Reed hat einen Duft von Ihnen bekommen. Was
ja,
ist das für eine Geschichte?
Das ist wirklich super. Eine Freundin meiner damaligen Freundin Simone hat an einem Theaterstück in Hamburg teilgenommen, in der Dramaturgie. Und Lou Reed machte für dieses Theaterstück die Musik. Und ich wusste also, dass der nun da ist. Das war Anfang der 90er. Und ich habe dann zu ihr gesagt, hey, ich habe hier einer meiner ersten Düfte, die heißt Jesus. Kannst du ihm bitte eine Flasche Jesus geben, weil es gab einen Song von Velvet auch, der hieß Jesus und dann hat sie ihm den Duft gegeben und er hat sich total bedankt, meinte, sowas hätte er noch nie geschenkt bekommen und das hat mich schon sehr glücklich gemacht, muss ich sagen.
Wem würden Sie denn gerne auch nochmal einen Duft kreieren, wenn Sie freie Wahl hätten?
Also wenn Donald Trump durch die Zugabe meines Duftes sofort abtreten würde, würde ich mich hier direkt, wenn ich wieder in Berlin bin, sofort an die Arbeit machen. Düfte haben ja schon auch einen Einfluss auf Leute und auf das, was wir irgendwie machen oder finden oder fühlen. Gibt vielleicht noch ein paar Leute, wo ich es toll finde, wenn die unseren Duft tragen, aber ich kann auch gut damit leben, dass denn auch ganz normale Leute tragen, das finde ich auch toll.
Wie kriegen Sie den Einfluss des Duftes auch, Ihrer Düfte zu spüren? Was gibt es da für Reaktionen?
Also es gibt ab und zu mal eine Mail oder so oder auch bei Facebook schreiben mich dann Leute an und berichten. Gibt so eine verrückte Familie aus Amerika, die schicken mir alle paar Monate mal das neueste Video von ihrem Hund, der dann immer durchdreht, wenn er den Duft riecht. Das ist wirklich sehr, sehr lustig.
Was hat Lionel Messi geschickt?
Lionel Messi, mit dem habe ich selber keinen Kontakt, aber ich weiß, dass er Molecule 01 trägt. Das finde ich natürlich auch toll, weil ich mag Fußball sehr gern. Ich finde auch, das passt gut zu ihm. Wenn er über den Platz huscht, dann finde ich das lustig zu wissen, dass er danach riecht. Und ich kriege dann so, also auch mal, ich habe schon mal eine Mail bekommen, wo sich dann jemand dafür bedankt, dass er seine Ehefrau kennengelernt hat, weil er unseren Duft getragen hat. Und das ist natürlich dann toll. Also dann denke ich so, Mission accomplished. Wenn jemand sowas schreibt, dann mehr kann ich nicht machen.
Und dann kommen schon mal Aufträge rein und dann heißt es, für die Telekom einen Duft zu kreieren. Fasst man sich da selber an den Kopf?
Nö. Also das habe ich ja auch für andere große Firmen schon gemacht, die so ein Corporate Scent haben wollten. Das ist halt mittlerweile, ist das eben, die wollen nicht nur visuell rüberkommen, was sie ja alle machen, weil wir sind ja fast nur noch am Gucken weltweit, so jeden Tag ständig. Und dann stellen Firmen irgendwann fest, dass natürlich auch, wenn ein Duft sozusagen, also wenn der Fingerprint um einen weiteren Sinn erweitert werden kann, nämlich das Riechen, dann machen die das natürlich. Also ne, idealerweise gibt es nachher bei jedem die Reaktion weltweit, der riecht etwas und er weiß, oh, das gehört zu der und der Bank oder zu der und der Automarke oder zu dem sonst was. Das ist natürlich dann großartig.
Inzwischen gibt es auch Duft-DJs. Wie weit geht das noch mit den Düften? Merken Sie das, dass sich da auch in der Industrie etwas verändert?
Also diese Corporate Sense, das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Das gibt es erst die letzten Jahre, dass die Firmen Wert drauf legen, auch da einen olfaktorischen Fingerprint zu haben.
Die Autoindustrie, alles muss irgendwie neu riechen, auch da?
Ja, die Autoindustrie, die kann mich mal, ehrlich gesagt, weil ich bin tatsächlich mal von einem Münchner Autohersteller eingeladen worden, da was zu machen. Und dann haben die uns da nagelneue Autos dahingestellt. Und dann haben wir die abgerochen. Das war auch sehr spannend. Und dann habe ich was gemacht, habe also dann Wochen später da was hingeschickt. Und zwei Tage später erhalte ich von einem der Mitarbeiter von denen eine Nachricht, der sagt, ja, wir haben uns mal ihr Öl angeschaut und da haben sie ja Benzylsalicylat drin. Das ist so wie, sie gehen in so ein Restaurant und dann essen sie da und dann zwei Tage später schicken sie denen eine Mail und sagen, du hast da ja Karotten reingetan. Dann würde ich so denken.
Und das war nicht okay oder was
nee,
war
das
die
Welt? Nee, es ging einfach darum, das ist glaube ich typisch für diese Automarke, die gängeln ihre Kunden und die gängeln auch ihre Zulieferer vor allem. Und in diesem Rhythmus, in diesem Modus haben die gedacht, wir gucken mal, was der Schöne reingetan hat. Das geht ja einen Scheiß an, ehrlich gesagt. Also ich meine, das ist eine kreative Aufgabe.
Das war die
Aufgabe.
Betriebsspionage, die da schon
damit war auch das Ganze dann für mich erledigt. Ich dachte, ihr habt sie nicht alle. Was glaubt ihr, wie ihr seid, sozusagen mich zu bitten, ein Öl für euch zu entwickeln. Und zwei Tage später kriege ich von so einem Chemiker-Fuzzi da so eine Antwort, der sagt, wir haben mal ihr Öl angeguckt.
Ja.
Leck mich.
Damit war die Arbeit beendet. Was können Sie denn so überhaupt nicht riechen?
Das ist ganz einfach. Das werde ich natürlich oft gefragt. Deswegen habe ich die Liste auch sofort parat. Also, the worst case scenario ist für mich tatsächlich Korianderkraut.
Ach lustig, ich hatte Winterwollmäntel gelesen. Hat sich die Liste irgendwie geändert?
What? Winterwollmäntel?
Ja.
Damit kann ich nichts anfangen. Also Koriander ist schlimm.
Weil es nach Seife riecht?
Naja, es ist halt sehr metallisch und sehr stark. Vielleicht empfinde ich das noch viel stärker als andere. Aber
schmeckt ja ganz anders. Schmeckt doch sensationell.
Nee. Also sensationell schmeckt für mich anders. Das hasse ich wirklich wie die Pest. Ich kann in Thai essen, kann ich das manchmal in Kleinstdosierungen ab. Also so eine Tom-Yum-Suppe finde ich ganz gut. Da spielen andere starke Gewürze rein, die heben das wieder ein bisschen auf. Da geht's. Also Koriander an zwei. Austern, ich habe es zweimal probiert in meinem Leben, die Dinger zu essen.
Glibber.
Ja, mit Zwiebelsößchen, mit Zitrone, pur, ohne, gebraten, geht nicht, verstehe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Das dritte ist tatsächlich Trüffel. Ich kann natürlich nachvollziehen, warum Leute das geil finden, aber das ist mir zu viel, das ist mir zu stark und die verfaulte Note darin, die will ich nicht.
Kann man dann unterstellen, Pommes, Currywurst, Mayo riecht dann für Sie richtig gut?
Nee, das ist es auch nicht. Also ich koche echt gern und ich stehe total auf gutes Essen, aber ich koche anders und nicht mit diesen Sachen, die ich da gerade erwähnt habe. Und klar, ich meine, in Berlin isst man ab und zu auch mal eine Currywurst mit Fritten, das ist auch okay.
An welchem Projekt arbeiten Sie gerade?
Ach, ich habe verschiedene Projekte, ständig. Also wiederum so einen Corporate Send, das darf ich natürlich jetzt nicht sagen.
Wir wollen ja auch keine Werbung machen.
Genau, das ist eine Riesenfirma. Ich habe aber auch für eine Traditionsfirma, eine deutsche Traditionsfirma, die gibt es schon seit über 100 Jahren, für die habe ich gerade einen Duft gemacht, der kommt jetzt bald raus im Herbst noch, da darf ich das aber auch nicht sagen.
Es gibt ein Projekt, Renegades nennt sich das, da sind Sie zusammen mit zwei anderen Kollegen,
genau.
Was machen Sie dort?
Ja, da habe ich Mark Buxton und Bertrand Duchefour eingeladen, mit mir das zu machen, Renegades, die Abtrünnigen, wir sind tatsächlich die Abtrünnigen, weil wir haben alle drei die Industrie verlassen. Wir waren alle lange Jahre in der Industrie und haben als Parfümeure dort gearbeitet und sind alle raus. Und das war, glaube ich, für uns alle drei eine gute Idee. Und deswegen konnte ich auch nur die beiden fragen, ob sie das mit mir machen, weil es gibt gar nicht so viel andere selbstständige Parfümeure noch.
War das ein Glück, dass Sie dann irgendwann diesen Duftmolekül erschaffen haben, um dann auch selbstständig erfolgreich zu sein? Es hätte ja sein können, es ist mit einem großen Risiko verbunden, zu sagen aus der Industrie, ich gehe jetzt mal aus einem gut bezahlten Job freiwillig raus.
Absolut. Genauso war das auch. Meine Eltern dachten auch, als Junge hast du das auch gut überlegt. Aber mich treiben Ideen an letztlich und das macht mir Spaß. Und alles andere ist mir erstmal nicht so wichtig. Und ich musste damals da raus. Das hat mir die Luft genommen und wie gesagt, die Firma war auch nicht gut aufgestellt. Und ich musste das versuchen, das alleine zu machen. Und klar, als wir dann Essential Molecules gemacht haben, das ist eingeschlagen wie eine Bombe.
War Ihnen das klar vorher?
Nee, um Gottes Willen. Also das kann einem nicht klar sein, sowas. Das war unmöglich.
Aber es gibt ja vielleicht so Momente, wo man denkt, ah, da habe ich echt irgendwie eine Marktlücke getroffen. Gab es diesen Moment, wo Ihnen das aufgefallen ist?
Ja, also das war schon fast nach nur einem Jahr klar, weil das so eingeschlagen ist und wir auf einmal Stückzahlen produzieren mussten, die da hätten wir nicht von geträumt. Das war schon irre. Also das wurde mir dann erst klar, was das für einen Impact hatte, als ich dann wirklich selber auf der Straße an Leuten gerochen habe, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und wo ich auch erstmal dachte, boah, das riecht aber geil, was ist das denn? Und dann, stimmt, das haben wir ja selber gemacht.
Das heißt, als Parfümeur geht man auch so durch die Welt und guckt immer, rieche ich meinen Duft irgendwo auf der Straße?
Naja, ich meine, also jetzt nicht, ich renne nicht wie so ein Hund umher und halte die Nase ständig offen, um zu gucken, wer meinen Duft trägt. Aber es passiert mir tatsächlich auch selber immer noch, dass ich in Berlin irgendwo langlaufe und dann läuft jemand an mir vorbei und trägt Molecule 01 und dann erfasst auch mich erst, dass ich denke so, das riecht aber geil, was ist das denn? Und dann fällt es mir auf, das ist Molecule 01, du Esel. Ja, also das heißt, es greift mich auch wirklich erst physisch an, bevor sozusagen mein Intellekt dahinter kommt, dass ich das ja kenne. Und das ist dann auch wiederum gut, das festzustellen, dass das so ist.
Das Schlusswort von Gesa Schwinn an dieser Stelle. Ich sage herzlichen Dank.
Eins gehört.